Jetzt aus dem Markus-Evangelium den Predigtext, der steht im Kapitel 14, sind die Verse 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. So etwa. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden, zu ihrem Gedächtnis.
Lass uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken einfach auch für so schöne Lieder, die wir singen dürfen und dass wir auch mit solchen Melodien unsere Seelen erheben dürfen, um dich anzubeten und dass uns das auch irgendwie dabei hilft, zu sehen, wie gut du bist. Und ich bitte dich jetzt auch an diesem Morgen, wenn wir jetzt hier zusammen in dein Wort reingucken, dann schenk uns Gnade zum Hören und zum Reden. Amen. Ich lese uns jetzt einen Text aus dem ersten Kolosserbrief, und zwar die Verse 15 bis 23. Dort steht: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf Erden geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf Erden oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und unsträflich und tadellos vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Der Text, den Claudi gerade gelesen hat, zu Anfang, schildert eine Begebenheit aus den letzten Tagen des Lebens Jesu. Und es ist eigentlich, wie sie auch schon gesagt hat, der eigentliche Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich bin eigentlich mit dem Text irgendwie nicht klargekommen und wollte über etwas anderes reden. Aber im Laufe der Vorbereitung ist mir eigentlich deutlich geworden, dass diese beiden Texte, den ich jetzt gerade gelesen habe und den die Claudi gelesen hat, am Ende zusammengehören. Denn in beiden Texten wird uns Jesus vor Augen gemalt, nur aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Im Hause Simons des Aussätzigen erscheint er als der Erniedrigte in seinen letzten Tagen. Und doch wohnte die ganze Fülle der Gottheit in ihm. Doch die meisten konnten es nicht sehen. Bei Markus gibt es einige kleine Bemerkungen, die mich dann doch angesprochen haben. Und eine will ich kurz erwähnen, die für uns hilfreich sein kann, auch im Blick auf den Text aus dem Kolosserbrief. Dort heißt es: Einige aber waren bei sich selbst unwillig. Sie wurden unwillig über dem Geschehen an Jesus. Das waren die engsten Vertrauten Jesu. Das muss man dabei bedenken. Das waren die engsten Vertrauten Jesu. Sie wurden unwillig gegenüber der Liebestat einer Frau. Sie wurden unwillig, weil sie nicht verstanden, weil sie nicht begriffen, was gerade passierte. Oder kann man das auch andersherum sagen? Weil sie unwillig wurden, verstanden sie nicht. Weil sie unwillig wurden, begriffen sie nicht und ihre Herzen verhärteten sich gegenüber dem Tun dieser Frau. Sie konnten nicht mehr wahrnehmen, was mit Jesus wirklich geschah. Und so sahen sie nicht, dass dies bereits die Salbung war im Blick auf das Begräbnis. Irgendwo in diesem Zusammenhang mit dem Text habe ich den Satz gelesen oder ich habe ihn mir wahrscheinlich selbst ausgedacht. Einige aber wurden unwillig und dachten bei sich selbst. Solche ähnlichen Sachen stehen natürlich an vielen Stellen im Neuen Testament. Einige wurden unwillig und dachten bei sich selbst. Das kenne ich bei mir auch. Ich wurde unwillig und dachte bei mir selbst. Und ich kann euch sagen, da kommt meist nicht viel Gutes bei heraus, wenn ich unwillig werde und mir selbst so meine Gedanken mache. Ich denke bei mir selbst und mein Tun ändert sich, obwohl ich zunächst nichts sage. Und dabei habe ich eins festgestellt, das gilt zumindest für mich, dass meine unwilligen Gedanken und Motive vielmehr von Selbstsucht, von Vorteilsdenken, von Hochmut, von Neid und Angst geprägt sind, als mir lieb ist und meistens auch bewusst ist. Im letzten Vers des Textes aus dem Kolosserbrief heißt es: Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Es sind Kräfte am Werk, die uns von der Hoffnung des Evangeliums abbringen wollen. Wir stehen in einem Kampf, in dem das Fundament unseres Glaubens und unsere Hoffnung auf Jesus Christus zerstört werden soll. Und eine selbstsüchtige, unwillige Haltung ist in dieser Auseinandersetzung, in diesem Streit mit dem Feind Gottes, so eine Haltung macht uns anfällig für dessen Einflüsse. Die Begebenheit im Hause Simons des Aussätzigen, diese unwillige Kritik an der Liebestat jener Frau, hat Judas das letzte Argument geliefert, Jesus zu verraten. Unwillige Gedanken können uns blockieren und daran hindern, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Gott bewahre uns vor einer solchen Haltung. Gott schenke uns eine willige Haltung gegenüber den Argumenten des Heiligen Geistes. Und man kann froh und dankbar sein, wenn der Heilige Geist einen unwilligen Gedankenfluss stoppt und korrigierend eingreifen will. Lasst uns auf seine leise Stimme hören. Achtet auf eure Gedanken. Der Weg zum Frieden beginnt in euren Gedanken. Außerdem sehen wir meist nur einen kleinen Teil des Ganzen. Das Argument, das Geld den Armen zu geben, schien sehr vernünftig und richtig zu sein. Doch war es in dieser Stunde nicht geboten. denn es war die vorweggenommene Salbung Jesu zu seinem Begräbnis. Das prophetische Wort Jesu hingegen über diese Frau ist in Erfüllung gegangen. Und auch an diesem Sonntag wird ihrer gedacht. Und wenn Paulus nun im Kolosserbrief Jesu Größe und Werk beschreibt, dann ist das nicht zu trennen von diesem Bild im Hause Simons des Aussätzigen, wo Jesus am Tisch lag und eine Frau ein Fläschchen mit Alabasternarde über seinem Haupt zerbrach. Und der ganze Raum war erfüllt von dem Geruch der kostbaren Narde. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und er lag zu einer bestimmten Zeit im Hause Simons des Aussätzigen zu Tisch. Mose hatte dem Volk in der Wüste geboten, und ich denke, die meisten von uns kennen das zweite Gebot: Du sollst dir kein Götterbild machen und auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Dem Volk Israel war es strikt verboten, sich ein Bild von Gott zu machen. Und obwohl Mose selbst dieses Gebot empfangen hatte, hatte er ein großes Verlangen, Gott zu sehen. Lass mich doch dein Angesicht sehen. Kennen wir diesen Wunsch auch? Mose hatte große Sehnsucht, Gott zu sehen. Und der sprach: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Du kannst mein Angesicht nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Den Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Und der ist es, von dem Paulus schreibt, indem er auf Jesus zeigt: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In Jesus Christus hat uns Gott sein Angesicht gezeigt. Denn er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir haben hier kein Foto oder ein tatsächliches Bild von Jesus, aber wir haben eine Beschreibung dieses Bildes in der Schrift. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. In Jesus wird uns das Bild des unsichtbaren Gottes geoffenbart. Jesus ist das Bild des Gottes, den niemand jemals gesehen hat. Jesus ist das Bild des Gottes, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Durch Jesus können wir Gottes Angesicht sehen, ohne dabei zu sterben. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit und das Abbild des Wesens Gottes. Wir lesen die Bibel ganz häufig nur im Blick auf das, was wir tun oder lassen sollen. Wir lesen sie im Blick auf das, was wir falsch gemacht haben. Aber gerade die Schrift, das Wort Gottes ist es, die uns das Bild des unsichtbaren Gottes vor Augen malt. Ihr forscht in der Schrift und ihr meint, ihr habt ewiges Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Ich möchte uns ermutigen, die Schrift betend und mit dem Wunsch, mit der Sehnsucht nach Gott im Herzen zu lesen: Lass mich doch dein Angesicht sehen. Herr, wer bist du? Und die Dimensionen sind groß, denn in ihm, in Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Die Dimensionen sind wahrlich groß. Alles in den Himmeln und auf Erden ist in ihm geschaffen worden. Und die Komplexität dieser unserer Erde, dieser Schöpfung, die ist unvorstellbar genial. Und Heere von Wissenschaftlern versuchen mit hochmodernen Apparaturen zu verstehen, wie unsere Erde, wie dieses Leben, wie der Kosmos funktioniert. Und je weiter man in der Forschung kommt, je weiter man fortschreitet, umso mehr Fragen tauchen auf. Umso komplizierter und komplexer und genialer wird alles. Ich habe letztens in der Zeitung, vielleicht hat es ein anderer von euch auch gelesen, dass Astrophysiker versuchen, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Dazu werden alle Observatorien, das sind riesige Teleskope der gesamten Welt, benutzt und auf einen einzigen kleinen Fleck, der ist der Licht im Unendlichen dieses Universums. Sie gucken alle eine Woche lang, gucken die auf diesen Punkt und machen ein Bild. Und um das Bild zu speichern, braucht man 10.000, die Datenmenge von 10.000 Laptops. Und es ist bis jetzt, das hat man schon mehrfach versucht, es ist bis jetzt noch nicht geglückt, ein solches Objekt zu fotografieren. Das ist wahnsinnig, was da ist. Letztendlich dieses schwarze Loch, ich weiß, ihr wisst es ja, glaube ich, das ist ein so massereiches Objekt, dass nicht einmal Licht eigentlich von diesem Objekt, noch nicht mal Licht weggeht, da wird selbst Licht angesaugt. In ihm ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Simon hat letztens, der studiert ja jetzt Water Science und oder ich sage noch eine andere Geschichte vielleicht vorweg, der hat beim Basketball, gibt es so einen älteren Basketballspieler, die kamen irgendwie über Glauben ins Gespräch und dann hat der gesagt, irgendwie redeten die so und ich weiß jetzt nicht, ob der gläubig ist, auf jeden Fall hat der gesagt, er kennt jemanden, der ist während seines Studiums ist er zum Glauben gekommen über diesen Dingen, die er studiert hat. Und der Simon erzählte also, der macht jetzt gerade so Laborversuche mit Mikroorganismen und da sagte er, es gibt kleine Bakterien, die sich mit Hilfe eines Protonenantriebs bewegen. Das sind kleine Schrittmotoren in diesen Bakterien, die haben kleine Schrittmotoren, das sind Antriebe, die arbeiten sozusagen mit Wasserstoffionen und die können mit diesem kleinen Schrittmotor, mit diesem Motor, mit diesem Antrieb, können die Bakterien bis zum 20-fachen ihrer Körperlänge sich bewegen, die schwirren so im Wasser hin und her. Und dann schwirren die irgendwo hin und her, halten kurz an, nehmen eine Wasserprobe, analysieren diese Wasserprobe. Und wenn diese Wasserprobe nährstoffreich ist, bleiben die an der Stelle und bewegen sie nicht und ernähren sich dort. Du musst eines sagen, es sind hochkomplexe, hochmoderne Nanotechnologien. Dieser Motor ist eine hochmoderne Nanotechnologie, der funktioniert wie ein Elektromotor. Genauso funktioniert das Ding. Dann hat das Ding ein Analysesystem, um Wasserproben zu analysieren und hat einen Steuerungscomputer, mit dem das ganze System gesteuert und ausgerechnet, diese ganzen Analysen berechnet werden können. Und doch wird behauptet, dass der Zufall, nichts als der Zufall, solche hochintelligenten, kreativen Maschinen, sag ich mal, das sind kleine Biomaschinen, geschaffen hat. Fundamentalistische Atheisten führen heute intensive Kampagnen gegen den christlichen Glauben. Das gab es schon immer. Aber diese Atheisten tun zum Teil ja so, als wenn sie alles wüssten und die Christen dumm und von gestern wären. Außerdem tun sie so, als wenn der Atheismus wissenschaftlich belegt ist. Ich weiß nicht genau, wie die darauf kommen. Ich möchte euch, das habe ich letztens auch in der Bibelstunde nochmal gesagt, vor Jahren sind wir mal zufälligerweise drauf gekommen. Ich habe hier ein Kartenspiel. Ich habe jetzt 6 Karten raus, sind 26 Karten. Wenn ihr die jetzt anguckt, die sind alle hier sortiert, ne? Wenn ich die jetzt mische und wieder auslege, kommen die in der gleichen Reihenfolge wieder? Nein, ne? Jetzt gibt es hier mit den 26 Karten, gibt es eine bestimmte Anzahl von Kombinationen, wie man die legen kann. Ihr versteht, ich kann die in unterschiedlichen Kombinationen legen, dass ich alle Möglichkeiten, wie man diese Karten legen kann, wenn ich die alle ausprobiert habe, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn es eine Maschine gäbe, die 1 Milliarde Mal pro Sekunde die Karten auslegen könnte und eine Kombination, ne? eine Milliarde Mal pro Sekunde versucht, die Karten auszulegen und immer wieder in der neuen Kombination. Wie lange braucht die wohl, bis die alle Möglichkeiten von 26 Karten, ausprobiert hat? Nur mal so schätzen, mal ganz einfach so mal, dass man so über den Daumen mal schätzt. Nur mal so. Sag mal ein paar Zahlen hier. Sag mal ein paar, also eine Milliarde Mal pro Sekunde, 26 Karten. Jetzt sag mal einfach mal. Ist er?
500 Milliarden.
Zwei Stunden, sagst du?
7 Tage.
13 Milliarden Jahre. 13, das ist eine Zahl mit hoch 26. Die Kombination hier, die Kombinationsmöglichkeiten von 26 Karten, das würde 13, da könnt ihr nochmal nachrechnen, das ist Fakultät 26. Ihr könnt mal ausrechnen, wie viele Sekunden, das ist gar nicht viel. Wenn ihr ausrechnet, wie viele Sekunden hat ein Jahr, das geht in die 100.000, das ist nicht viel. Das ist 26 Fakultät, da kommt irgendwas mit hoch 26 raus. Das ist unvorstellbar. Und überleg mal, jetzt mal andererseits, wie lange brauchst du, wenn du da überlegst, dass du die Karten zusammen hast? 10 Minuten, ne? Dann hast du gleich wieder in der gleichen Reihenfolge, wenn du da das überlegst. Jetzt will ich nur mal sagen, ich wollte das nur mal sagen. Es ist wahnsinnig, wenn man das mal so betrachtet, dass 26 Karten so viele Kombinationsmöglichkeiten haben. Und es gibt zum Beispiel Computerprogramme, wenn ein Bit falsch ist, läuft das ganze Programm nicht mehr. Oder bei vielen ist das so. Ne? Und da muss man sich mal eins vorstellen, ich habe 26 Dinger, die kann ich unterschiedlich kombinieren. Ich brauche eine Milliarde Mal pro Sekunde, 13 Milliarden Jahre lang. Also da muss man sich mal vorstellen, wie lange braucht wohl bis so ein Mikroorganismus mit Protonenantrieb aus unbelebter Materie von alleine entsteht. In ihm ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus ist der Schöpfer aller Dimensionen. Und wenn hier von Thronen und von Herrschaften gesprochen sind, dann sind hier Dimensionen angesprochen, die unser Denken, unsere Vorstellungskraft und unseren Erfahrungshorizont bei weitem übersteigt. Das gilt auch für alle Naturwissenschaftler und Philosophen. Hier sind Kräfte und Mächte gemeint, die sich allen wissenschaftlichen Methoden entziehen. Aber Jesus befindet sich außerhalb des Systems, in dem Messungen gemacht werden können, in dem wissenschaftliche Messungen gemacht werden können. Und alle Messungen, die hier gemacht werden, funktionieren nur durch die Kräfte, die Jesus geschaffen hat. Es gibt Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir mit unseren 5 Sinnen erfassen können. Paulus war in den dritten Himmel entrückt. Er war in das Paradies entrückt und hatte unaussprechliche Worte gehört, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen, so schreibt er es. Es gibt Dimensionen, die sich allen wissenschaftlichen Apparaturen widersetzen und nicht zugänglich sind. Es gibt eine Wirklichkeit hinter der Physik. Es gibt in dem, was Gott geschaffen hat, auf jeden Fall noch andere Existenzformen als die, die wir kennen. Es gibt Engel, es gibt die lebendigen Wesen vor dem Thron. Und alle diese Mächte, Gewalten und Kräfte hat Jesus geschaffen. Ich hatte immer so das Problem mit so einem Gedanken, mit dem Leben auf anderen Planeten. Ich muss sagen, ich bin in der Beschäftigung mit diesem Text hier damit etwas versöhnt und das Unbehagen, was ich bei mir so ein bisschen breit machen wollte, scheinbarer Widerspruch zur Bibel, der ist mir jetzt eigentlich verschwunden. Es mag sein, dass es in diesem riesigen, unendlichen Kosmos irgendwo noch andere Kreaturen gibt, die Jesus geschaffen hat, die auch irgendwo auf einem Planeten gibt. Auf jeden Fall hat er andere Kreaturen geschaffen. Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt auch nicht viel darüber. Aber es ist durchaus möglich. Aber eins sagt sie gewiss, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und hier wurde ich an einen Dialog aus dem Hörspiel Der Herr der Ringe erinnert, als die drei Hobbits dem Tom Bombadil begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das fand ich so toll. Tom war hier vor dem Fluss, vor den Bäumen. Tom erinnert sich an den ersten Regentropfen und die erste Eichel. Er war hier vor den Königen und den Grabunholden. Und als die Elben einzogen, war Tom schon hier. Ich glaube, das ist ein Bild auf Jesus. Jesus war da, als die Erde noch wüst und leer war. Er war da, als Finsternis über der Tiefe lag und der Geist über den Wassern schwebte. Er war da, als der erste Lichtstrahl die Finsternis erhellte. Er war vor den Engeln und allen Kreaturen. Und alles besteht durch ihn. Und in ihm ist die Kraft, die alles zusammenhält und am Leben erhält. Ohne seine Kraft hält nichts zusammen, gar nichts. Dieser Kosmos wird durch ein extrem fein abgestimmtes Kräftegleichgewicht zusammengehalten. Und das macht Jesus. Alles besteht durch ihn. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er im Allen den Vorrang habe. Auch der Atheist ist ein gläubiger Mensch. Das darf man nicht vergessen. Ich finde, er braucht auch einen starken Glauben, um zu glauben, dass dieses hochintelligente Universum durch chaotische Prozesse entstanden ist. Zum anderen muss er auch eine ausgeprägte Hoffnung haben. Er glaubt und hofft nämlich, dass mit dem Tod alles aus sei und er sich nach dem Tod an nichts mehr erinnert, als wenn er nie da gewesen wäre. Was das Leben nach dem Tod anbelangt, sind die Atheisten immer schlechter dran als Christen. Denn wenn ihr Glaube und ihre Hoffnung nicht wahr sind, dann finden sie sich nach dem Tod im Gericht Gottes wieder und sie haben niemanden, der in diesem Gericht für sie eintritt. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und durch ihn, sei es was auf der Erde oder was im Himmel ist. Den Frieden mit Gott erreicht man niemals durch Befolgen äußerer Vorschriften. Frieden mit Gott gewinnt man nur durch den Glauben an den, der sein Blut am Kreuz vergoss. Und auch euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Gebracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns, jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Siehe, da ist unser Gott. Das Geheimnis des Kreuzes offenbart uns das Bild des unsichtbaren Gottes, wie er an unserer Stadt am Kreuz hängt und stirbt. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und unsträflich und tadellos vor sich hinzustellen. Ich bin nicht Christ geworden, weil ich so gut bin, sondern weil ich so schlecht bin. Meine menschliche Natur besitzt nicht die Qualität, um im Angesicht Gottes existieren zu können. Und ich habe erkannt, dass ich Jesus brauche. Ich brauche Gott, um Mensch zu sein. Ich brauche ihn dazu. Er hat mich, der ich einst entfremdet und sein Feind war, nach meiner Gesinnung in meinen bösen Werken, mich hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um mich heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist meine Hoffnung über den Tod hinaus. Wohl dem, der das glauben kann. Amen.